Alman Arabica, es ist die Tasse in dein Ohr. Kipp die Tasse in dein Ohr, oh yeah. Es ist Alman Arabica. Es sind zwei Tassen für zwei Ohren. Herzlich willkommen zu Alman Arabica, den zwei Tassen für zwei Ohren Podcast. Ich wollte heute ausnahmsweise mal meine eigene künstlerische Freiheit nutzen, um dieses Intro nicht wieder sloppig werden zu lassen.
Wir
haben jetzt, glaube ich, die letzten
Marlin.
Warte mal, was ist das denn für ein Song?
Irgend so ein alter Nazi-Song.
Ach du Scheiße.
Lili Marlin oder so an der Laterne. Das ist zumindest aus der Zeit. Da gibt es so eine Reportage von so tschechischen oder bosnischen Nazis, wo so ganz viele Verrückte in den 90ern da für den Völkermord runterfahren. Und da singen die das alle in SS-Uniformen.
Ja, das wollte ich jetzt natürlich nicht. Ich wollte eigentlich nur Hallo sagen und du machst es direkt wieder deep.
Ich mach's direkt das wieder zu einem. So ich mach's direkt wieder zu einem zum Ding von meiner eigenen Sache. Fahrt in den Kosovo. Nein, mach das nicht.
Oh Gott. Um Gottes Willen. Hallo an der Stelle. Wir grüßen euch recht herzlich. Willkommen bei Alman Arabica, der erneuten frisch gebrühten Ausgabe. Mir direkt zugeschaltet, ihr habt ihn schon gehört. Es ist Karl. Hallo Karl.
Hallo, hier ist er, der Antidemokrat Nummer 1.
Wie geht's dir?
Mir geht's sehr gut. Mir geht's jetzt wieder fantastisch. Gestern hatten wir einen angekündigten Stromausfall, um die Leitungen zu stabilisieren, um sich für den Winter vorzubereiten. Wir haben ja hier die ganzen Überlandleitungen und die werden wohl jetzt alle für die ganzen Stürme stabilisiert. Ich hoffe, das bringt was.
Okay, wie stabilisieren? Fahren die da hin und machen die fester oder was?
Also das mag sich jetzt für den deutschen Standard, mag sich das ein bisschen dämlich anhören, wie die stabilisiert werden, aber tatsächlich liegen die ja auch teilweise so wie der schiefe Turm von Pisa und noch schiefer an den Seitenrändern. Und die wurden...
Irland ist viel Überleitung noch.
Komplett,
100%. Das, was man normalerweise in der deutschen Infrastruktur nur auf wirklich ländlichen Regionen hat, da hat man auch noch Überlandleitungen. Aber Irland hat so 90% Überlandleitung, außer in den richtig großen Städten wahrscheinlich.
Ich glaube, in Dublin gibt's das nicht mehr. Aber auch da würde ich meine Hand für nicht ins Feuer legen. Ich glaube, je weiter du dann von dem Zentrum weggehst, vom Silicon Valley, desto mehr Überland gibt's da noch. Und hier ist wirklich 100% Überland. Also alles.
Ja. Ich habe diesbezüglich natürlich keine Erfahrung, aber es freut mich, dass du Strom hast und diese Podcast-Folge mit mir aufnehmen kannst. Das freut
mich. Ja, es war eine gute Überraschung. Ich habe dann gesagt, okay, weißt du was, dann bleiben wir halt lange auf, weil es war angekündigt, bis 17 Uhr keinen Strom zu haben. Und dann dachte ich, okay, dann bleibst du lange auf, ne? Ist ja sowieso Sonntag, ne? Da können wir es uns gut gehen lassen. Da habe ich den neuen Frankenstein-Film noch geguckt auf Netflix.
Oh, wie findest du ihn?
Ist eine interessante, ich finde ab und gelegentlich sind die CGI-Effekte ein bisschen lame.
Sind sie das?
Ja, also erinnerst du dich an die Wölfe im Schuppen zum Beispiel?
Ja.
Oder die Wölfe aber mit den Schafen?
Ja, gut, da habe ich natürlich nicht so drauf geachtet, weil ich mehr so in der Story drin war. Aber ja, ich weiß,
also
ja,
ist auf jeden Fall, was du meinst. Ist auf jeden Fall ein sehr emotional ride, ne?
Muss ich sagen, ich fand ihn gut.
Ja, ist
mir hat der Spaß gemacht.
Ja, ist am Anfang denkst du dir, okay, ist halt so ein Classic Monster Movie oder so, und dann irgendwann denkst du dann, okay, also was bist denn du eigentlich für ein Nutten? So, wie gehst du mit ihm um? Und dann
was bist du denn für ein Nutten?
Als er dem da unten die Hiebe gibt, weißt du?
Ey, ganz ehrlich, wenn er noch ein Elektroschock-Halsband angelegt hätte, dann hätte ich gedacht, kann er direkt Streamer werden.
Ja,
aber das war wirklich unterste Schublade, die Behandlung.
Ja, dann war ein bisschen antiklimatisch, fand ich, als sie erschossen worden ist, als da dieser Erstbesuch wieder kam nach diesem Verbrennen.
Ja.
Das war ein bisschen antiklimatisch, aber so.
Ich muss auch ganz ehrlich sagen, das war der hervorsehbarste Tod der Welt. Also es ist so ein bisschen. Das ist, weiß ich nicht. Also das war schon sehr absehbar, muss ich sagen.
Aber so alles in allem würde ich dem auf jeden Fall eine 8 von 10 geben. Eine moderne, gute Interpretation und
von Frankensteins Monster.
Frankensteins Monster. Schön.
Und gut, und vor allen Dingen, was ich auch extrem gut fand, ist, dass es nicht so ein abgespacedes Kostüm war. Und dass es angenehm gorig war. Also das ist so, es war ein bisschen so, okay, der sägt denn jetzt hier die Hand ab. Einfach so. Und da sind am Anfang, relativ am Anfang, sorry für Spoiler jetzt, also wenn ihr jetzt noch zugehört habt, braucht ihr den Film eigentlich nicht mehr
gucken. Naja, jeder weiß ja, worum es in Frankenstein geht. Ne?
Das ja, ist Frankensteins ja. Monster sollte man nicht kennen, aber am Anfang, wo er diesen zusammengebauten Körper hat,
ja.
Das hat mich schon ein bisschen hoch. Okay, das geht in eine ziemlich gorige Richtung und ich musste feststellen, das ist tatsächlich geworden.
Mein Lieblings-Gore-Moment war, als einer der anfänglichen Protagonisten und Geldgeber in einer ein sehr berühmter Schauspieler, falls ihr den Film nicht noch nicht gesehen habt, sage ich auch nicht, wer es ist, weil es eine schöne Überraschung ist. Ist auch wieder eine Top-Rolle, die gespielt wird. Also er spielt halt immer die gleiche Rolle, aber ist wie immer brillant gespielt. Als der aufschlägt und er dann so den Kopf anhebt und dann hinten das gesamte Gehirn rausschlabbert.
Ja.
Da dachte ich mir, okay, lecker. Das ist
ist wirklich extrem. Es ist wirklich nicht ohne, das muss ich sagen.
Nicht auf Terrifier-Level, aber, ne? Aber trotzdem
gut. Oh Gott. Nichts sollte auf Terrifier-Level sein. Das ist unangenehm. Ja. Also das ist ja kein guter Gore, das ist so, bitte nicht.
Ja, Terrifier-Level. Also
das nimmt mich auch nicht mit. Du hast gesagt, ich muss unterbrechen.
Dachte ich mir, ich bleib lange wach, ne? Und dann schlafe ich so lange wie möglich. Dann habe ich bis eins geschlafen, mach meine Äuglein auf. Und dann dachte ich mir, oh, kein Strom, da keinen Kaffee trinken, kein überhaupt nichts. Das ist aber auch dumm, dann machst du mal kurz deine Äuglein zu. Und dann habe ich schon die Waschmaschine piepen gehört, dann ist das Strom schon direkt wieder angewiesen. Also
hast du aber gut überbrückt.
Ja, habe ich sehr gut haben wir sehr, sehr gut überbrückt. Und dann mussten wir aber trotzdem noch einkaufen gehen, so eine Scheiße.
Oh, Drecksscheiß.
Ja.
Ich habe aktuell schlaflose Nächte, weil ich Europa Universalis spiele. Ich weiß nicht, ob du das mitkriegst.
Ja, ich krieg's mit und ich bin da so ein Paradox Entertainment Nerd und hab die ein oder andere Stunde zu viel auch in Hearts of Iron und in Europa Universalis 4. Und ich bin so, ich hab einen Key gekriegt, aber wenn ich das jetzt starte, dann stagniert wieder alles.
Also ich muss sagen, es stagniert wirklich alles. Ich habe den Fehler gemacht, das jetzt zu tun. Und wir haben halt gerade einen Umzug, ne? Also wir machen gerade sehr viel neu und ich merke, dass ich so zittrige Hände habe, ne? Ich habe so zittrige Hände, wenn ich denke, oh, ich könnte jetzt eigentlich in Europa Universalis in Kastilien, Portugal überfallen.
Ja.
Und selber mal Madeira besiedeln und so. Das gibt so viele coole Sachen und ich muss sagen, ich absolute Spielempfehlung für Leute, die das Grand Strategy Genre super gut finden. Und ich habe so viel Spaß. Also ich habe so viel Spaß. Ich spiele gerade im Stream eine Schottland-Runde.
Ja.
Ich schön. Greife, ich habe Schottland und unser Ziel ist es, England bei jeder Gelegenheit unseren Kilt hochzureißen und England unsere schottischen Ärsche zu zeigen. Das ist so die RP-Betrachtungsweise dahinter. Und bei RP kommen wir gleich noch zu was. Aber da kommt richtig Freude auf, muss ich sagen. Es macht super viel Spaß, kann ich nur empfehlen. Ne? Guckt euch das gerne mal an, wenn ihr die Komplexität erleben wollt.
Wie würdest du sagen, wie einsteigerfreundlich ist es? Also wie schnell kommt man rein?
Gar nicht, überhaupt nicht. Ich habe 50 Stunden jetzt, ich habe ungefähr oder 45 Stunden gespielt, aber ich habe genauso 45 Stunden schon Tutorials geguckt.
Ah ja, gut.
Ich habe gestern erfahren, dass es ein Gebäude gibt, das nennt sich das Büttel. Das kann man nicht bauen, das erklärt dir auch niemand. Das kann man nicht bauen, das erfährt man nur über YouTube-Hacks. Und in diesem Büttel kann man die Kontrollbereiche von Einfluss verbessern zum Malus der Einfluss des Adels. Und das ist natürlich, also man hört schon, das ist komplett dumm. Oder Handelsbruderschaften. Was zur Hölle ist das denn? Und das lernt man alles.
Ja.
Also theoretisch lernt man unnütze Dinge, wie so oft, die dann aber eben für das Spiel relevant
sind. Also wie jedes
Paradox-Game, macht Spaß.
Man fängt das an, man denkt sich, okay, jetzt kommt hier bestimmt ein sehr ausgiebiges Tutorial und dann kommt.
Nee, gar nicht.
Dann kommt so eine Kamerasteuerung. Aber das ist
Europa Universalis. Nee.
Und dann war's das. Dann stehst du dann da.
Europa Universalis ist da nochmal ein bisschen anders. Europa Universalis ist ein bisschen so wie ein, ich würde es fast mit einem Studium vergleichen. Weil du fängst an und du denkst, es ist wie in der Schule, der Lehrer erklärt dir halt, was jetzt zu machen ist. Und du machst das einmal und dann wird das in unterschiedlichen Fällen angewendet. Ja, und du musst versuchen, die Lösung über den Anwendungsbereich immer wieder rauszuholen. Ne? Aber das ist eher wie im Studium. Du kommst rein in den Hörsaal, der Professor oder der Dozent kommt rein und sagt, das ist das Problem, löst das bitte.
Ja.
Und dann musst du dich durch so Wälzer klicken und so ein bisschen lesen und auch selber recherchieren und eine eigene Herangehensweise ausarbeiten. Und das ist dann etwas. Ja, das ist dann etwas.
Also wie jedes Paradox-Spiel, so. Aber es ist aus.
Ja. Naja, nicht Europa Universal, das hat schon einen besonderen Vibe, finde ich.
Ja?
Ja, es ist schon ganz, also ist doch super krass, wenn du den vierten Teil gespielt hast, das ist doch halbe, da musst du doch halbe Lexika lernen.
Ja.
Und die Einflüsse und nichts geht so. Also ich würde
Europa Universal ist so eine Mischung aus allen Paradox Entertainment Spielen immer gewesen. Also du hast so einen heftigen Industriefokus in Victoria, dann hast du so einen heftigen, ja, wie soll ich sagen, so einen Adels- und Hoforganisationsfokus in Crusader Kings und naja, einen kleinen Kriegsfokus in Hearts of Iron, und in Europa Universal ist alles so ein bisschen unter eine Decke gebracht.
Zusammen, ja.
Ja.
Ja. Hast du Victoria gespielt, Victoria 3?
Ich bin kompletter Profi in Victoria 3.
Oh, krass.
Ja, ja.
Das wusste ich nicht.
Ich bin.
Hier gibt's auch noch Geheimnisse, die aufgedeckt werden. Das wusste ich nicht. Ich habe nicht so lange gespielt.
Ja, ich bin in Victoria 3 bin ich so weit, dass ich in Russland Karl Marx so nach 20 Jahren spawnen lasse.
der wird in der Fabrik gebaut da.
Der wird. Nee, Fabrik
brauchen wir gar nicht. Fabrik.
Wir skippen den Kapitalismus in Russland. Da gibt's so einen geilen, da gibt's ja jetzt, die Cracks wissen Bescheid, ne? Aber Russland ist ja so ein sehr rückständiges Land und du kannst da eigentlich gar nichts machen. Es sei denn, dein aktueller Thronregent stirbt ein bisschen früher als geplant. Und dann der Nachfolger, der ist ein.
Das Fenster stand zu weit offen.
Der Nachfolger ist ein Marktliberaler und dann kannst du halt Russland innerhalb kürzester Zeit modernisieren und dann wird's ein Snowball. Das ist schon ziemlich geil. Und dann kannst du die Sowjetunion halt auch in Victoria ausrufen.
Ja. Ja.
Also 100 Jahre früher als geplant. Das ist schon geil.
Ja. Das ist etwas. Also das. Das ist etwas, da bin ich nicht ganz so viel drin. Tatsächlich Victoria 3 habe ich nicht so lange gespielt, habe ich gespielt. Aber Europa Universalis raubt mir derzeit auf jeden Fall den Schlaf und ich kann das nur empfehlen, wenn ihr die Zeit habt, das unterzubringen. Wenn nicht, guckt euch einfach ein Video von Steinwallen an zum Beispiel. Der spielt gerade auch Schottland. Der hat nicht so viel Glück mit der Pest gehabt. Der hatte nicht so viel Glück mit der Pest. Ich hatte ein bisschen mehr Glück bei meinem Versuch. Ich will nochmal retroperspektivisch auf die letzte Folge eingehen. Weil wir hatten ja eine angeregte Debatte das letzte Mal und ich möchte eine Sache nochmal anschließend sagen, weil das im Zusammenhang mit den Kommentaren noch aufgekommen ist, also in vielerlei Fällen. Mir ist es ja gar nicht klar, dass man in Spotify so viele Kommentare schreiben kann, aber es gibt sehr viele Leute, die das tun. Danke an dieser Stelle auf jeden Fall,
weil das ja auch gar nicht.
Ja, es gibt Kommentare bei Spotify, verrückt. Und ich möchte Danke sagen, weil das ja natürlich auch für den Algorithmus sehr, sehr förderlich ist, nehme ich an zumindest. Ich habe mich da auch so ein bisschen durchgelesen und möchte Bezug nehmen auf unseren angeregten Austausch und auch die Tatsache, dass wir öfter mal untereinander, miteinander kritischer ins Gericht gehen. Das ist, ich denke, für Leute, die schon länger unsere Folgen hier hören, die wissen das auch, dass das immer mal wieder passiert und dass das in unterschiedlichem Ausmaß ist. Also, dass wir auch sehr unterschiedliche Positionen haben zu gewissen Dingen. Ich finde es auch ein bisschen schade, ehrlich gesagt, dass in nicht wenigen Fällen automatisch das bedeutet, dass wir keine Freunde sind oder dass wir dann irgendwie nicht solidarisch zueinander stehen. Ich finde das ist irgendwie auch bezeichnend für den aktuellen Zeitgeist im Umgang mit Diskussionen, selbst wenn man Abweichler ist, also untereinander. Wenn man nicht so zusammen die gleichen Positionen hat und dass man das immer schwerer ertragen kann. Und ich kann das ja vollkommen verstehen bei fundamental unterschiedlichen Bewegungen. Wie beispielsweise, du hast nichts von dem, was ich denke, würde mit dem übereinstimmen, was du denkst. Und wir würden zusammen trotzdem irgendwie im Austausch setzen, dann kann ich auf jeden Fall verstehen, dass man sich die Frage stellt, wie kann das eigentlich sein? Ihr seid fundamental so unterschiedlich, dass ihr so miteinander interagiert. Das würde ich verstehen. Aber das ist ja bei uns nicht der Fall, weil wir so viele Parallelen haben und es trotzdem Unterschiede gibt. Ich finde immer, ich finde gerade an diesen Kommentaren sieht man, das ist mir zumindest klar geworden oder das ist mir, ich will nicht sagen, sauer aufgestoßen, ist es irgendwie auch nicht. Ich habe mir nur die Frage gestellt, dass es eigentlich, also warum das eigentlich nicht möglich ist. Also warum kann ich nicht mit Karl befreundet sein, und gleichzeitig aber auch sagen, das finde ich nicht gut. Oder warum kann ich das nicht tun? Wir machen das ja hier eigentlich immer. Also das ist ja jetzt nichts Neues. Ja, wir machen das seit 2019.
Ja, ich wollte gerade sagen, das passiert ja jetzt hier seit 6-7 Jahren.
Also ich sind glaube, da jetzt hier nicht neu.
Ich glaube, dass das so eine weirde Mischung ist, weil ich habe das auch letzte Woche feststellen müssen, dass ganz, ganz viele glauben, dass weil man, also erstmal ist so dieser Grundkompass für mich wichtig, ne? Also wenn man, das ist jetzt plump, aber ich glaube, so ein bisschen Plumpheit tut dem Ganzen ganz gut. Wenn wir uns beim Ziel einig sind, ne? Also wenn man so vernünftige, ein solides Bauchgefühl hat, ne? Wenn man so ein, wir wollen alle in die gleiche Richtung. Niemand will einem anderen Menschen irgendwas Schlechtes, ne? Es sei denn, es ist halt eine Faschosau. Dann ärgert man sich da vielleicht nicht so sehr drüber wie bei anderen Menschen, aber das Ziel ist schon das Gleiche. Und dann ist es doch auch im linken Spektrum. Also, Freunde, es heißt nicht umsonst, ne? 5 Linke in einen Raum heißt mindestens 6 neue Splittergruppen. So, natürlich gibt es da unterschiedliche Perspektiven, unterschiedliche Wissensstände, unterschiedliche Abzweigungen, unterschiedliche Erkenntnisse, Prägnisse, da passiert ja alles Mögliche so im Leben eines Linken, weil das ist halt Progressivität und man reflektiert sich und man clasht aufeinander und so. Aber wenn man sich im Eigentlichen einig ist, so, dann ist es ja, hat es ja nichts damit zu tun, dass man unsolidarisch ist, wenn man dem anderen dann mal sagt, oder das ist ja auch noch nicht mal Kritik, das ist ja dann so ein bisschen, Bruder, ich verstehe das nicht.
Gespräch, ne?
Ich habe hier was, das verstehe ich nicht ganz, lass mal drüber schnacken, dann verstehe ich es vielleicht besser. Das ist ja Solidarität. So, das ist ja, man versucht den anderen zu verstehen oder man bekommt mit, ey, guck mal, vielleicht ist der Weg jetzt hier nicht so ganz vernünftig oder vielleicht verhaspeln wir uns hier. Oder ich komme nicht mehr mit, da muss man halt drüber sprechen. Wenn man das dann nicht macht, ja, dann irgendwann explodiert's, ne? Aber auch da, bei Linken, sollte das eigentlich nicht der Fall sein.
Ja? Ich möchte an der Stelle sagen, dass das auch für die Zukunft gilt, das muss man vielleicht mal sagen, dass viele, natürlich können die Leute das nicht mitbekommen, was im Hintergrund passiert, ne? Bei uns und bei auch in anderen Fällen, ne? Also einfach, was im Hintergrund passiert. Wenn wir Probleme haben oder wenn wir, ich habe dir letztens erst geschrieben beispielsweise, ja, bezüglich eines Videos eines Content Creators, das ich geguckt habe und habe dir gesagt, wie meine Position dazu ist und was ich da gemacht habe. Und einfach, weil ich denke, das ist relevant, dir das mitzuteilen, ja. Und das sind so viele Dinge, die im Hintergrund passieren, die hier nie öffentlich gemacht werden, die natürlich nicht öffentlich gemacht werden, weil ich auch das Gefühl habe, dass die Veröffentlichung von solchen Sachen nur spalterische Ansätze hätte. Also, dass, wenn ich ein Problem mit jemandem habe und ich denke, der ist ein Based Dude und ich habe eine Kontaktschnittstelle über jemanden anders, von dem ich denke, dass der ein Based Dude ist, dann nehme ich diesen Kontakt wahr und versuche, Einfluss zu nehmen. Ich nehme Einfluss. Ich nehme einfach, ich sage, hey, so und so sieht's aus. Und in der Position, in der ich bin, beispielsweise als nicht nur der Mensch, sondern auch der Streamer, ich habe relativ viel Einfluss tatsächlich. Also überraschend viel manchmal. Und das ist eine normale Sache, die halt dann nicht in der Öffentlichkeit stattfindet. Es gibt ja aktuell auch wieder eine neue Debatte, so eine neue antideutsche Debatte, die mir auch in die Foren und in die Dings gespült wird, bei denen ich auch sehr rigoros agiere, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich erkläre auch gleich vielleicht auch wieso, weil der ein oder andere vielleicht diesen Podcast hören wird und das in Frage stellt. Weil ich loyal bin gegenüber meinen Freunden. Weil ich bin loyal gegenüber Karl und ich bin loyal gegenüber meinen anderen Freunden. Und ich habe immer wieder das Gefühl, dass man heutzutage einfach gar nicht mehr, also wie gehen Leute, die das in Frage stellen, mit ihren Freunden um? So, ich verstehe das gar nicht. Habt ihr eine WhatsApp-Gruppe, wo ihr mit euren Kumpels und euren Freunden drin seid und dann schickt ihr euch gegenseitig Ansagen-Videos, wenn Scheiße passiert? Ist das nicht Niveau?
Ich glaube, dass das wenig mit Niveau zu tun hat und vielmehr mit der Art und Weise, wie die letzten, insbesondere 2-3 Jahre, so seit Corona, Content gemacht wird.
Und Überpolitisierung, ne? Da sind wir wieder an dem Punkt.
Und es ist auch nicht so sehr verwunderlich, weil wenn du dich mal zurückerinnerst an unsere Anfänge, ne? Als wir beide so ein bisschen angefangen haben, du auf Twitch, ich war so bei Summoners Inn. Also wir gehen jetzt hier wirklich in die Steinzeit zurück, ne? Also 2016, 2017 rum.
Ja.
Wie war denn da die Content-Gestaltung? Die Content-Gestaltung zu der Zeit war, man findet irgendjemanden scheiße wegen wirklich Pipifatz. Und dann wird ein Ansagevideo nach dem anderen gemacht und die Leute bilden Lager und hauen sich gegenseitig die Köpfe ein. Das war, boah, Alter, hier mit Simon Desiu und mit Leon Mascher und so. Und dann hast du da einen Aiblali, der mitgespielt hat. Und dann hatte Julian Bam dann da was. Und das waren nur so diese großen hier Berlin Tag und Nacht Content-Kreatoren, die sich aber auch ein Ansagevideo nach dem anderen um die Ohren gehauen haben. Ne? Komplett so auf das hat Ausmaße angenommen, dass man dachte, okay, das ist alles inszeniert. Ne? Also es muss alles inszeniert sein, weil
Controversy. War es ja zum Teil auch.
Ja, Controversy creates cash, man haut sich ja die Köpfe ein, die Leute schauen dazu. Das hat sich nicht großartig geändert. Nur, dass wir jetzt hyperpolitisiert sind. Also dass diese Konflikte, die man sich herbeiwünscht, dann eben auch oftmals nur das sind, ne? Herbeigewünschte Konflikte. Und dass man gar kein Interesse hat an einer vernünftigen Diskussionskultur, dass man gar kein Interesse daran hat, dass es da zu einer Klärung kommt oder dass es da zu einem Austausch kommt, weil der Austausch als solches deeskalativ wirken könnte. Und ein Teil der Zuschauer, nicht alle, glücklicherweise auch nicht der Großteil, aber einige Zuschauer wollen halt einfach nur Eskalation. So, und wenn du dann so einen hast, der mitbekommt, ah, guck mal hier, also der ist ein bisschen liberaler, ein bisschen bürgerlicher als der Karl. Und da wurden Aussagen getroffen, die sind konträr zueinander. Ne? Der Karl sagt, Nationalstaaten führen Kriege gegen das Interesse der Bevölkerung. Und Stay sagt, der Russe ist der Feind der freien Welt. Das sind Meinungen, die, wenn die aufeinandertreffen, dann müssen die sich trennen und die Köpfe einschlagen. Und ich so, nee, müssen wir nicht. Müssen drüber reden. So, wir müssen drüber reden und wir müssen versuchen, die Position des anderen zu verstehen. Weil im linken Spektrum gilt es, und das müssen wir uns alle mal auf die scheiß Ohren schreiben, da gilt es eben noch ein bisschen intensiver als in allen anderen Spektren, dass wir unterschiedliche Positionen, Entwicklungen, Wissensstände endlich mal anfangen müssen zu tolerieren und dass wir dann uns gegenseitig dabei unterstützen müssen, dass wir am Ende da landen, wo wir alle hinwollen. So, und das geht eben nicht, also wenn man sich bei dem kleinsten Dissens sofort an eine Gurgel geht. Funktioniert nicht. Wenn wir das machen, ja, herzlichen Glückwunsch. Dann ist die deutsche Linke halt tatsächlich tot. Dann können wir uns,
also ich habe,
weißt du, dann können wir uns mit unseren sechs Leuten in der Splittergruppe können wir uns irgendwo in den Keller setzen und Gucci ist.
Ich möchte das nochmal so klar sagen und weil nicht nur wegen dem aktuellen Anlass, sondern auch weil vielleicht den Leuten das auch nicht klar ist. Wenn es nicht kommuniziert wird, dann passiert das auch nicht. In vielen Fällen passieren doch Dinge. Natürlich in meiner Wahrnehmung, und das mag man jetzt widersprüchlich oder nicht, was heißt widersprüchlich, das mag man anders sehen, mit Widerspruch hat das nichts zu tun. In meiner Wahrnehmung ist es so, dass man bei Leuten, mit denen man cool ist, am meisten erreicht, wenn man das versucht, wenn man da gewollt ist. Ne? Es gibt auch Fälle, bei denen man nicht gewollt ist. Ich habe solche Fälle auch. Ne? Also wenn ich kein Interesse daran habe, dass es initial um Reflexion geht, sondern initial, das gibt's ja auch bei irgendwelchen Drama-YouTube-Scheiß, dann gucke ich mir auch ein Video an. Ne? Ich habe zuletzt ein Franz Pökler-Video gesehen, das auch fantastisch ist. Und das muss kein Widerspruch sein. Das passiert parallel. Aber bei den Leuten, bei denen mir das wichtig ist, da passieren die Sachen halt drumherum. Da passieren die Sachen außen vor. Und viel von denen kommt halt einfach nie raus. Das wird nie rauskommen. Und das ist okay. Darum geht's ja auch gar nicht. Es geht darum, dass man das klärt und dass man am Ende des Tages klare Positionen hat, die man vermitteln kann und es einen Wirkungsgrad entfällt. Und das kann man nicht erreichen, indem man denkt, so wie du gerade gesagt hast, dass man sich die Schädel einschlägt. Denn damit wird man gar nichts erreichen. Gar nichts. Nicht bei Leuten, bei die man erreichen sollte, meiner Ansicht nach.
Ich bin da ja sowieso komplett raus. Ne? Ich bin da ja komplett froh, dass ich da aus diesem wenn das hört sich jetzt wieder arroganter an, als es klingt, ne? Also du wirst es wahrscheinlich einordnen können, aber falls ihr das hier hört oder zum ersten Mal jetzt hört, weil ihr denkt, hier gibt's irgendwelchen Beef oder so, das soll nicht arrogant klingen, okay? Das ist nur, ich werde meine Gefühlslage jetzt nun zum Ausdruck bringen. Wenn eine Person im Internet stattfindet, in diesem Influencer-Wirkkreis, wo ich denke, im realen Leben würde ich jetzt eher weniger von dem annehmen. Also wenn der im realen Leben jetzt vor mir steht, wird da eher weniger Diskurs stattfinden. Dann ignoriere ich das auch gänzlich im Internet mittlerweile. Mir ist das scheißegal. Die sollen alle reden, was sie wollen. Die sollen alle Seitenhiebe geben, wie sie wollen. Die sollen ballern, wie sie wollen. Die können von mir aus ein Video nach dem anderen machen. Ist mir egal. Ich werde da gar nichts zu sagen. Warum? Ja. Weil das, was ich machen will, die Dinge, die ich transportieren möchte, die Inhalte, die ich transportieren möchte, die kann ich auch transportieren, wenn ich mir Maischberger anschaue oder wenn ich ein Arte-Video anschaue oder wenn ich einfach so rede und einen Vortrag halte. Da brauche ich kein Beef-Influencer-Video, um das aufzumachen. Weil wenn ich ein Beef-Influencer-Video gucke und ich sage jetzt, also das ist sehr breit gefasst, ne, Beef-Influencer. Da gibt's bessere Videos, da gibt's schlechtere Videos, aber am Ende des Tages hast du in deiner Zuschauerschaft immer folgendes Phänomen. Es geht gar nicht mehr um die Sache. Geht dann nur noch um den Konflikt. Es geht
gegen den.
Ne? Ja, ja. So, und der Konflikt ist dann wichtiger als der eigentliche Inhalt. Und deswegen behandle ich seit über einem Jahr, gar keine Influencer-Videos mehr. Gar keine. Ja. Ich habe auch dieses Franz-Pögler-Video nicht geguckt. Das ist mir auch scheißegal. Aber
das ist toll. Also das und da muss ich sagen, da sind auch eine Menge, der Grund, warum das toll ist, kann ich dir gleich erklären. Aber das ist aus dem Grund toll, weil es viel mehr Inhalt hat als das, was wir gerade besprochen haben. Es ist gar kein Influencer-Beef-Ding, sondern es ist ein schöner Mehrwert, der auch nochmal die Parallelen zwischen der Machtergreifung im 33, 32 hat und die Situation in Amerika in einem wundervollen Gleichstellungs- und Vergleichssegment. Also nicht Gleichstellung, sondern Vergleichssegment, warum da immer wieder Parallelen gezogen werden. Große Props gehen raus auf jeden Fall an Franz, der dann ein fantastisches Brett abgelegt hat. Und auch an Anni Svensson, die da mitgewirkt hat. Ja, will ich nicht unerwähnt lassen, die da einfach auch in diesem Segment eine fantastische Arbeit gemacht hat. Ja, muss man auch sagen. Jetzt bin ich irgendwie raus und vorgegangen. Du hast gesagt, wo waren wir stehen geblieben? Du hast gesagt, du holst dir diese Beefs nicht ab. Und es geht irgendwie um die Köpfe einschlagen und so.
Ja, ja, das Franz Pögler, das mag alles sein, das mag alles richtig gut sein, ne? Aber mittlerweile bin ich an dem Punkt, dass ich eher sage, ey, guck mal, Konrad Hecker hat ein Buch geschrieben, Faschismus und seine demokratische Bewältigung. Das kann man sich anziehen. Da sieht man sehr viele Parallelen zu dem, was in Amerika passiert. Man sieht sehr viele Parallelen zu dem, was auch in Deutschland passiert oder in anderen europäischen Ländern. Wenn ich mir das in die Birne reinbutter, dann brauche ich kein Franz Pögler Video, um das meinen Leuten beizubringen. Und ich verhindere komplett, dass das irgendeinen Influencer-Bezug haben könnte. Weißt du? Und dann denke ich mir, guck mal. Wir haben privat über ein anderes Ding gesprochen, ist auch egal, welches es ist. Viele können sich wahrscheinlich denken, dass es da um wieder irgend so ein Trottel geht, der da hops genommen wird. Bei dem wir beide wahrscheinlich unsere Probleme haben, weil wir von dem Typen rechtsextrem und SA und was weiß ich alles genau, Terroristen genannt werden oder so. Und da sollte man sich eigentlich denken, guck mal, das ist doch Free Content für uns. Da ist ein anderer, der die Person, die seit 2 Jahren uns beide permanent diffamiert, der wird hops genommen. Warum guckt ihr das nicht? Warum guckst du das nicht? Ich gucke das nicht, weil ich das nicht brauche. So, die Typen sind mir egal. Die würden mir im realen Leben, würden die hochgucken und anfangen zu schlucken und dann sagen, okay, weißt du was? Wir lassen das jetzt hier. Und so handhabe ich das jetzt auch im Internet. Ist mir scheißegal, Alter. Wenn ihr euch Beef wünscht, dann seid ihr halt falsch.
Ja, also ich gehe damit konform. Wir haben ja dazu geschrieben an der Stelle. Das hat aber auch noch andere Zusammenhänge, für mich zumindest. Mir wird ja auch immer mal wieder was in meine sehr begrenzte Wahrnehmung im Social-Media-Bereich trotzdem angezeigt. Ne? Also Dinge, die dann passieren. Oder Dinge, die irgendwie auf YouTube passieren. Und ich nehme das ja natürlich wahr. Also wenn ihr, und ich male das mal ganz grob, wenn ihr im Zusammenhang mit unseren Aussagen hier immer mal wieder Videos seht, die das dann halt angreifen und so, dann okay, das ist ja überhaupt nicht, dass das passiert, das passiert sogar regelmäßig. Es passiert sogar von Akteuren, bei denen ich der Überzeugung bin, dass es nicht passieren sollte, weil die, wie wir eben gerade gesagt haben, in der Regel in dieselbe Richtung laufen. Da geht es aber nicht darum, dass mir das egal ist, da geht es eher darum, dass ich nicht möchte, dass Akteure, bei denen ich der Meinung bin, dass sie wir grundsätzlich in die ähnliche Richtung laufen, dass ich mit denen hier einen öffentlichen Disput anfange, weil das wieder nur der grundsätzlichen Richtung schadet. Also, wenn ich jedes Mal ein Ansagevideo machen würde, weil irgendjemand mit einer Aussage, die ich getätigt habe oder eine Aussage, die Karl getätigt hat, ein Problem hat, weil besonders Werte sich verändern in progressiv linkeren Szenen, ja, und dann etwas schlecht altert oder weil irgendwer ein Problem mit einer Aussage hat und dann Crashout drauf geht, das kenne ich ja auch, dann kann das sein, dass ich das mitbekomme, aber selbst wenn ich das mitbekomme, mache ich dazu nichts. Weil es bringt mir ja nichts. Es bringt vor allen Dingen nichts, auf Leute einzutreten, die ja grundsätzlich vielleicht in dieselbe Richtung laufen, auch wenn ich fundamental andere Sachen sehe bei gewissen anderen Themen. Und das bringt mir nichts.
Ja, ich will das auch mal öffentlich sagen. Ich hoffe, dir ist klar, dass du dich mir gegenüber nicht rechtfertigen musst wegen irgendwelchen Dingen, die du öffentlich sagst. Nee,
das oder weiß nicht ich ja. Also das hat nichts mit dir zu tun. Also, das ist einfach nur so eine grundsätzliche,
Es gibt
da so eine grundsätzliche Sache.
I check that, aber das geht ja jetzt wahrscheinlich diese Woche in eine ganz andere Richtung. Weißt du, letzte Woche ging es in eine Richtung, wie kann das eigentlich sein, dass du da nicht die demokratiekritischen Aussagen richtig stellst und dann hast du halt Leute, die das vielleicht mal in einem Clip gesehen haben oder die eine halbe Stunde gesehen haben oder so und die das gesamte Bild nicht kennen oder nicht kennen wollen oder so. Und diese Woche geht's halt in die andere Richtung, Alter, wie so ein Pendulum, wie so ein beschissenes Ding, was halt im Wochenduktus da in unterschiedliche Direktiven schwingt. So, mir ist das scheißegal, Freunde. Ich kenne Stay wirklich sehr, sehr lange. So länger als jeden anderen Typen, der so im Internet unterwegs ist. Und ich weiß, wie der tickt. Ich weiß, was der macht. Ihr kriegt wirklich absolut das meiste aller überhaupt gar nicht mit von dem, was so gequatscht wird. Und wir sind uns da schon einig. Und ich werde niemals irgendwie in der Öffentlichkeit stehen und irgendwelche Rechtfertigungen oder Statements oder sonst irgendwas. Ich weiß, wie der das handhabt und ich habe da Vertrauen, wie er das handhabt. Wir haben in der Vergangenheit oft einmal Dinge gehabt, wo wir gesagt haben, okay, hier gibt's jetzt Redebedarf, lass mal drüber quatschen. Ja. Dann passiert das hinter den Kulissen, dann finden wir eine Lösung und am Ende ist es immer gut gegangen. That's fucking it.
Genau, und das ist die richtige Entscheidung und so wie ich das bei dir handhabe, handhabe ich das auch bei Leuten, die mir ähnlich nahestehen. Also Leute, die halt einen Vertrauen verdienen und ich möchte das muss man ja nicht, mein Gott, das Internet ist das Internet, ne? Am Ende des Tages kann ich das ja nicht verhindern. Vielleicht maße ich mir auch gar nicht an, das zu verhindern. Ich will es ja auch gar nicht verhindern, dass wenn Leute Videos drehen, sollen sie Videos drehen, wenn Leute Ansagen machen, sollen sie Ansagen machen. Ich für meinen Teil achte schon sehr darauf, wann ich das gegen wen mache und was diese Person für eine Grundhaltung hat. Und wenn ich der Meinung bin, dass das eigentlich eine basierte Person ist und dass Dinge immer falsch laufen, absolut überhaupt kein Problem, aber dass hinter den Kulissen viel effizienter ist als jetzt dieses Video oder dieses Statement und diese Ansage, dann tue ich das auch. Und keiner wird es je mitbekommen. Keiner wird das je mitbekommen. In keiner Form. Und
naja, man ist natürlich ein bisschen... Ne? Also man bekommt es dann halt mit, naja, wenn man sich die Auftritte der Beteiligten dann über die Zeit anschaut. Ne?
Also das dauert halt ein bisschen, aber das ist ja etwas, man kriegt das nicht mit, weil man versteht nicht, woher das kommt, man versteht nicht, wer das tut. Und es ist auch nichts, wofür man sich auf die Schulter klopfen kann. Weißt du, es ist nichts, da es nicht in der Öffentlichkeit stattfindet, muss man da auch so ein bisschen drüber stehen, in Anführungsstrichen, das als Win für sich selber zu verbuchen. Und die Leute das wissen zu lassen, dass man gerade das oder das getan hat.
Ja.
Und das ist auch etwas, das lernt man halt einfach mit der Zeit, dass man nicht sich für alles profilieren muss und dass man nicht alles nach außen hin wiedergeben muss. Ach, guck mal, was ich hier gemacht habe. Guck mal, was ich da gemacht habe. Guck mal, was ich eigentlich für ein guter Mensch bin. Und guck mal, was ich eigentlich mache. Das ist halt auch cringe. Und das will ich halt auch nicht. Und
Es gibt eine Handvoll Leute und es sind wirklich nicht mehr, die versuchen krampfhaft irgendwelche Konflikte zu inszenieren, und da muss ich auch nicht inszenieren, sondern die Dinge so ausarbeiten, dass ein Bauchgefühl erzeugt werden soll, was dann sowas wahrscheinlich befeuern könnte. Freunde, ich bin 37 Jahre alt geworden. Ich bin 37 Jahre alt geworden vor 4 Wochen. 37. So, glaubt ihr allen Ernstes, dass ein fucking Supercut mich dazu bringt, dass ich all die Jahre jetzt über den Haufen werfe und mir denke, wisst ihr was, jetzt ist soweit. Weil irgendein Freund von Stay in einem Video Seitenhiebe gegen mich knallt und Stay sich das Video anguckt und ich dann da einen Supercut von bekomme. Und Stay reagiert dann in dem Moment nicht so drauf, wie ihr euch das gerade vorstellt. Digga, mir ist das scheißegal. So wirklich, wenn ihr in eurem Dasein euch wirklich wutentflammt vor eurem Skriptzettel sitzt und euch denkt, wisst ihr was, dem Karl, dem werde ich jetzt richtig einen reindrücken, dem scheiß China-Freund, dann macht das. Ist mir egal. Interessiert mich nicht. Ja. Es beeinflusst meine Inhalte nicht. Es beeinflusst mein Denken nicht. Macht es. Lasst es. Ist mir egal. Wirklich.
Und vor allen Dingen, ich glaube, das ist auch viel, viel interessanter an der Stelle. Es ist nicht nur die individuelle Sache, sondern Sache, die, und da spreche ich jetzt einfach mal für mich, die Sache, die deine Person in meiner Perspektive betrifft. Also ich reg mich auch manchmal auf, wenn ich denke, oh Mann, ey, der hat mal wieder die Demokratie bestätigt.
Ja.
Aber das ist, ich muss dann auch lachen. Es ist halt, ey, am Ende des Tages stehen wir uns, was das angeht, einfach über zu lange auch sehr nah, um da irgendwie ein bisschen drüber zu stehen. Und ich hoffe, wir können das hier auch mal klar machen. Wir machen es regelmäßig klar. Und es soll auch so ein bisschen einen Wholesome-Vibe geben. Hoffentlich. Weil wir tatsächlich unterschiedliche Positionen haben. An vielen Punkten. Und wenn man den Anfang von diese erste Folge von diesem Podcast hört und diese Folge jetzt und alles dazwischen, dann wird man verstehen, dass wir nicht dieselben Menschen sind. Wir sind nicht dieselben Menschen. Karl und ich haben in der ersten Folge ein Skript förmlich vorgelesen gefühlt, eine Themen, und das muss man sich mal vorstellen. Wir haben die Vorstellung von einem Podcast war für uns, lass uns mal Themen ausarbeiten, die wir dann durchgehen.
Ja.
Das war kein fließendes Gespräch, sondern das war, lass uns jetzt mal über Knossi reden.
Ja, ja, ja.
Digga, was? Und dann haben wir uns im Stream gestanden, dass wir beide gerade so an der Spielsucht vorbeigeschrammt sind. Also im Podcast. Und jeder hat so seine Eindrücke gemacht, und über die Zeit dann ist dann das hier geworden. Wir sind politisch geworden, wir sind in unterschiedliche Ausprägungen politisch geworden, aber wir sind immer in dieselbe Richtung gelaufen.
Ich glaube, dass die Ausprägungen da gar nicht so unterschiedlich sind. Also die Sache mit dem Demokratie, mit der Demokratieschädlichkeit ja. Und so, war bei mir einfach eine Red Pill. Also es gibt in den 70er Jahren gab es eine Gruppe, die heißt Marxistische Gruppe, und die haben sich zur Aufgabe gemacht, so Lücken in der Theorie zu schließen, die ganzen alten Marxisten hinterlassen haben, ne? Weil unsere Welt hat sich ja verändert, ne? Wir sind halt nicht mehr in Russland 1906, so, das ist ja auch gut so, dass wir da nicht mehr sind. Und Dinge, die vor 100, 150 Jahren geschrieben worden sind, die werden dem Zeitgeist natürlich nicht vollumfänglich gerecht. Und dann gibt es natürlich Leute, die das versuchen, so ein bisschen zu modernisieren. Und da gibt's einen, der hat mich in den letzten 6 Monaten, glaube ich, stark geprägt, ne? Und das Peter Decker, das ist ein Marxist, der mit seinem Buch, Demokratie, die perfekte Form bürgerlicher Herrschaft. Und da wird, ich kann dir das natürlich jetzt nicht im Detail irgendwie abreißen, aber was so der Grundgedanke ist, dass wenn man sich den Demokratiebegriff anschaut und wie damit umgegangen wird, dass niemand, absolut niemand im linken Spektrum die Demokratie, wenn er sie denn verteidigt in seinen Reden oder in seinen Auftritten oder seinem Denken, dass er damit das meint, was wir derzeit haben. So, die meisten fangen an mit, ja, Demokratie ist jetzt nicht perfekt, aber wenn es ist das Beste, was wir haben, oder es ist Ausbau, es ist verbesserungswürdig, es ist dies oder es ist jenes, und dann hat er nichts anderes gemacht, als sich das anzuschauen, was wir derzeit haben und seit 100 Jahren hatten, ne? Mhm. Und das wird sehr detailreich ausgearbeitet. Dann wird so ein bisschen klar gemacht, dass eben Demokratie am Ende des Tages auch nichts anderes ist als eine Form der Herrschaft, ne? Also, dass man so dieses Gefühl von Herrschaftslosigkeit durch Mitbestimmung nach außen tritt, aber in Wirklichkeit ist es halt nur eine periodische Legitimation von Herrschaft ohne Rechtfertigung. Und wenn man das dann verinnerlicht hat, dann lässt man sich zu Aussagen hinreißen, die diesen Wissensstand benötigen. So, wenn man sich hinstellt und sagt, Demokratie oder jetzt mal ganz polemisch, so scheiß auf die Demokratie. So, und das ist eine Aussage, die hörst du so alleinstehend. Dann denkst du dir, okay, Faschoschwein. Das muss man muss natürlich dieses ausgebreitete Gesamtwerk dazu sehen und kennen, damit man das einordnen kann. So, fucking niemand, also wirklich, ich und Stay, wir sind, was das angeht, wahrscheinlich sehr viel näher aneinander, als sich die allermeisten vorstellen. Wir haben beide eine Vorstellung von einer guten Gesellschaft, wie die aussehen sollte, wie die miteinander umgehen sollte und wer davon profitieren sollte und wer eben nicht. So, und am Ende des Tages ist mir persönlich wichtig, dass Menschen, mit denen ich zu tun habe, begreifen oder begriffen haben und das an ihre Leute in ihrem Wirkkreis abgeben, dass wir für unsere Bedürfnisse leben sollten. Wir sollten so leben, dass wir miteinander klarkommen, und zwar alle. Dass wir Acht geben aufeinander, dass niemand zurückgelassen wird, dass keine Minderheiten getreten und diskriminiert werden, dass wir die Stärken von uns selbst nutzen, um die Schwächen anderer zu kompensieren und genauso die Stärken anderer nutzen, um unsere Schwächen zu kompensieren. Dass wir ein vernünftiges, solidarisches Miteinander haben in einer Gesellschaft, die dann hoffentlich irgendwann mal gut ist und auch mit den großen Herausforderungen unserer Zeit wie dem Klimawandel oder dem drohenden Dritten Weltkrieg oder anderen Konflikten fit kommt, weißt du? Und wenn ich das Gefühl habe, dann ist mir scheißegal, was die für Bücher gelesen haben oder ob die eine Aussage von mir jetzt nicht missverstehen, so, das will ich gar nicht sagen, sondern anders einordnen, anders sehen oder kritisieren oder nicht verstehen oder sonst was. Mir ist es doch dreimal lieber, wenn eine Person, von der ich weiß, dass sie in die gleiche Richtung geht, mich fragt, was meinst du denn überhaupt damit, als wenn er ein Video macht, 20 Minuten, guck mal, was da wieder gesagt worden ist. So, Digga, das müsst ihr doch auch, das muss doch jeder verstehen. Und wenn man das dann auch mit anderen Leuten so handhabt, dann bin ich doch der Letzte, der das irgendwie kritisiert. Das müsst ihr doch auch wissen. Ich werde doch niemandem die Ohren langziehen. Ist auch gar nicht meine Aufgabe.
Ich finde, wir sollten Leuten allgemein in diesem Zusammenhang, besonders in diesem Zusammenhang, also in diesem speziellen Zusammenhang, weniger die Ohren lang ziehen und mehr in den Erklärungshasen übergehen. Ja. Also wir haben ja vor ein paar Tagen oder vor ein paar Wochen immer wieder gesagt, seitdem, ich glaube, das war seitdem Alicia Joe-Gate,
ja.
Könnte man sagen, seitdem habe ich meinen Ansatz im Zusammenhang mit versuche ich zumindest zu ändern. Das ist, manchmal funktioniert das gut, manchmal funktioniert das nicht so gut. Nämlich den Erklärhasen zu haben. Also beispielsweise, wenn jemand kommt und sagt, wir hatten gestern die Diskussion dazu, was das bedingungslose Grundeinkommen angeht. Da kommt man immer mal dazu, wenn man sich mit Sozialabgaben und sozialversicherungspflichtigen Einnahmen und sowas auseinandersetzt. Also wieso sind Sozialabgaben so und sowas? Und dann muss man oft über Alternativen sprechen. Alternativen, die eine Lösung bieten. Und ich habe das Parabelritter-Video dazu gesehen. Ich weiß nicht, ob du das auch schon gesehen hast.
Ja, ich habe das von gestern gesehen, Alter. Da können wir gleich auch nochmal drin. Das war eine riesige Katastrophe.
Ja. Okay, siehst du, ich fand das interessant genug, dass es eine Debatte ausgelöst hat. Und ich habe da meinen Ansatz halt bewusst in eine Richtung steuern wollen, nämlich ich muss nicht mit allem, was der sagt, übereinstimmen, ganz und gar nicht, aber wenn er sagt, wir brauchen eine Lösung, dann sage ich meine Lösung. Verstehst du?
Ja, so habe ich es auch gemacht übrigens. So, ne? Also so ist, das ist, ich stelle mir ihn hin und sage, der Parabelritter ist der schlimmste Mensch auf diesem Planeten. Digga, überhaupt fucking gar nicht. Ne?
Also gar nicht, Alter. Ja. Und das ist so das Ding. Und das hat dann eher damit zu tun, dass ich höre, ja, wie soll das denn mit dem bedingungslosen Grundeinkommen sein? Dann würden ja die Preise steigen. Und dann deutet sich darauf hin, dass die Person wohl immer noch an die Lohnpreisspirale denkt. Also, und dann, wenn man dann nachfragt, hey, was meinst du damit? Dann fängt das so an, ja, aber dann haben ja alle mehr Geld, dann kostet alles mehr. Und dann ist es also irgendwie Lohnpreisspirale. Ne? Wenn die Leute mehr Geld in der Tasche haben, steigen die Preise. Und das ist ja ein über Jahre konzipierter Mythos, mit denen Lohnarbeit schon immer gedrückt werden sollte. Also die Tatsache, dass alle weniger verdienen sollen, ist automatisch so ein bisschen der Zusammenhang, dass die können ja nicht alle mehr verdienen, weil dann würde ja alles teurer werden. Ja. Und das kann man relativ gut aushebeln. Es gibt fantastische Artikel vom Deutschen Gewerkschaftsbund, die da helfen. Sachen, die schreiben, ja, das kann nicht sein, weil Energiepreise und Herstellungspreise und sowas, das ist alles viel komplexer, als dass das nur mit dem Lohn zu tun hat. Und der Lohn, und das kann jeder mal für sich selber, der als Arbeitnehmer arbeitet, ausrechnen, wie viel Kosten deines Lohns fließen in das Produkt. Und ich habe das letztens jemand mal machen lassen, der hat gesagt, das kostet wegen mir 1 Cent mehr.
Ja.
Und das ist halt dann nicht relevant. Das ist dann halt einfach nicht relevant. Und dann ist der Lohn da gar nicht die große Sache. Und ich hatte gestern den Moment, wo das halt dann jemand gecheckt hat und gesagt, ja, okay. Da wurde dann halt nochmal ein anderes Thema aufgemacht, aber grundsätzlich hilft das eher.
Ja, und guck mal.
Und diesen Ansatz.
Und bei bedingungslosen Grundeinkommen zum Beispiel bin ich jemand, der da sehr kritisch gegenüber ist. Aber nicht, weil das, was sich alle Menschen unter einem bedingungslosen Grundeinkommen vorstellen, falsch wäre. So, ich bin mir sehr sicher, wenn du mir jetzt sagen würdest, was du dir unter einem bedingungslosen Grundeinkommen vorstellst, dann würde ich sagen, das ist eine spürbare, merkliche, lohnenswerte Verbesserung für Armutsbetroffene in Deutschland. 100.000%ig bin ich mir da sicher.
Ziemlich sicher, ja.
So 100%. Ja. Ich versuche, in dem, was ich vermittle, den Leuten klarzumachen, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen trotzdem am Ende des Tages nichts anderes ist, als einen Ausbau der grundsätzlich immer noch existierenden kapitalistischen Ökonomie. Also du machst dann den Staatszweck wieder im Vordergrund und stellst eben nicht den Menschen im Mittelpunkt, weil wir immer noch daran gebunden sind, dass wir mit unserer Lohnarbeit dem Kapital dienen. Wenn das nicht der Fall ist, dann muss das irgendwie durch Transferleistungen ausgeglichen werden. Und die sind immer abhängig von den Leuten, die regieren. Ja, also ja. Ist es eine Verbesserung, reformistisch gesehen? Ja. Ändert es irgendwas an der Misere, in der wir leben? Nein. Also ja, Reformen sind gut. Ein BGE wäre eine Reform, die sehr schwer zu stemmen ist und für die allermeisten Leute, die davon profitieren oder für alle Leute, die dann davon profitieren, eine merkliche Verbesserung darstellen würde. Und dennoch ist es keine Lösung für die Probleme, sondern es behandelt ein existierendes. So, und dann kann man sich jetzt hinstellen und sagen, okay, der findet BGE scheiße, der findet BGE gut. Nee, ich finde BGE nicht scheiße. Ich finde es nicht scheiße. Ich finde auch Reform und Systemwandel oder Systemänderung schließen sich nicht unbedingt aus. Da halte ich es einfach bei Rosa Luxemburg. Man kann Reformist sein. Und wir müssen uns nicht mit Reformisten kloppen den ganzen Tag. Es sind andere Fokuspunkte. Mhm. Und ich würde niemanden, der für ein BGE wirbt oder für ein AfD-Verbot oder für eine AfD-Verbotsprüfung jetzt als meinen Feind deklarieren. Wo komme ich denn da hin?
Ja, es gibt ja viel, viel mehr Ansatzpunkte bei anderen Leuten, die tatsächlich die Feinde wären an dieser Stelle, ja. Und das ist für mich, ja, also ich stimme dir zu. Es gibt da einfach gar keinen Anlass für, ne? Auch wenn man nicht übereinstimmt oder wenn du jetzt sagst, du siehst das eher nicht, aber weiß ich nicht, wir sind ja eh die genau diejenigen. Ich verfolge, du hast es eben gerade schon gesagt, einen reformistischen Ansatz und du sagst eher abolish und rebuild, ja, so könnte man ja, das wahrscheinlich absolut. Sagen.
Und das ist und wenn beides und egal was davon passiert, der andere wäre ja nicht dagegen. Also das ist ja das Ding. So wenn wir jetzt eine absolute Reformwelle von einer linksdominierten parlamentarischen Regierung hätte, die Rechte von Marginalisierten verbessern, die Einkommenslücken schließen durch Reformen, ne, die zwar die Ursache immer noch unangerührt lassen, aber die Lebensqualität der Menschen innerhalb dieses Systems deutlich verbessern. Da bin ich doch der Letzte, der sich dann hinstellt mit dem Finger auf die zeigt und sagt, ihr seid Verbrecher. Nee, seid ihr nicht. Ist ja das genaue Gegenteil davon. Das ist ja.
Ihr seid wahrscheinlich die, die es noch am ehesten versuchen zu verstehen. Und das ist dann eher ja. der. Ja, das ist. Ich verstehe das schon. Es ist ein bisschen. Es ist auch. Ich finde es manchmal auch ein bisschen frustrierend tatsächlich, wie sehr man sich in der eigenen. Aber das macht ja auch Sinn irgendwo. Immer wenn ich frustriert bin, denke ich darüber nach und denke, es macht eigentlich auch Sinn. Weil das Ding ist. Natürlich sprichst du eher mit den Problemen die Leute an, die schon ein bisschen verstehen, was los ist. Weil die, die es gar nicht verstehen, die musst du ja erst mal auf einem anderen, ganz anderen Level erreichen und vielleicht auch gar nicht erreichen.
Ja.
Also kann ich schon so ein bisschen verstehen, woher dieser Antrieb kommt oder woher diese Maßnahme kommt. Nämlich zu sagen, ja, da ist jemand, der scheint empfänglicher zu sein für diese Wahrnehmung von, was muss sich verändern und was muss neu gedacht werden und was muss neu machen. Ich kann das also nachvollziehen. Ich muss aber trotzdem sagen, ich würde mir trotzdem wünschen, dass das in einem ganz anderen Umfang passiert. Also so vollkommen anders. Ja, voll.
Und dass die, ich kann aber auch verstehen, warum es nicht passiert. Die Erklärung von mir ist, dass ganz, ganz viele Leute das Gleiche empfinden, das auch wir beide empfinden. Und zwar eine ganze Menge Frust. Also je mehr man sich mit Politik beschäftigt, je mehr man sich mit Gesellschaft beschäftigt, mit all dem, was so auf diesem Planeten passiert, desto gefrusteter ist man. Weil was willst du auch sonst werden, wenn nicht gefrustet? So, und dann hast du jetzt folgende Entscheidung zu treffen. Entweder ich konzentriere mich auf irgend so einen Faschotrottel, der in Thüringen sitzt und das Vierte Reich gründen will und kloppe da drauf, ist aber relativ uninteressant für die meisten. Weil man erwartet gar nicht, dass die irgendwie anders vorgehen, als sie denn vorgehen. Ja. Weil es ideologische Feinde sind, um mal ganz drastisch zu sein in der Form, wie ich es ausdrücke. Von ideologischen Feinden kann man nicht ausgehen, dass sie irgendwas verstehen von dem, was man selber sagt. Und deswegen sucht man bei denen, die im Denken noch am nächsten an einem selbst sind. Also man guckt sich jemanden an, wo man denkt, okay, der hat ein solides, nennen wir es moralisches Grundverständnis von allem, was passiert. Und der ist eigentlich in meinem Team, oder ich will, dass der in meinem Team ist, dann höre ich dem zu, verstehe ich zwei Sätze nicht. Dann habe ich den Eindruck,
dass er es nicht ist.
Dann verstehe ich zwei Sätze nicht oder deute sie falsch oder...
Oder sie werden tatsächlich falsch ausgedrückt.
Oder sie werden tatsächlich falsch ausgedrückt, das passiert auch. Und dann bin ich halt mega frustriert, weil ich mir denke, was ist denn das für ein Lelek? Der sollte eigentlich das Gleiche sagen, das ich sage, tut es aber nicht und deswegen haue ich dem auf die Fresse. So, und da bin ich mittlerweile von weg, weil ich mir denke, wisst ihr was, gerade bei Influencern oder bei politischen Agitatoren, jetzt außerhalb von irgendwelchen Machtpositionen, denke ich mir, guck mal, ich war ja auch mal wo ganz anders. Also ich war ja vor 4 Jahren nicht der gleiche Mensch, der ich jetzt bin. Und vor 6 Jahren nicht der gleiche, der ich jetzt bin. Und vor 8 Jahren nicht der gleiche, der ich vor 6 war. Das ist ja Progressivität. Das gehört ja dazu, dass man sich mit Dingen beschäftigt, dass man weiterkommt im eigenen Denken und dass man dann versucht, sich da zu entwickeln. Und diese Entwicklung passiert ja nicht einfach so. Ich glaube, wenn wir uns hinstellen und Leute, bei denen wir jetzt Aussagen scheiße finden oder bei denen wir einen Clip sehen, den wir nicht so geil finden, wenn wir da mit dem Maßstab rangehen, dass wir da mit dem Hammer draufhauen, völlig unabhängig davon, wer das ist und was wir mit dem irgendwie für Kontakte in der Vergangenheit hatten oder welche Beziehungen wir zu der Person haben, wenn immer gleich der Hammer das erste Mittel ist bei solchen Leuten, dann wird es bedauerlicherweise nicht besser. So, es gibt so diesen alten, abgedroschenen, beschissenen Satz, der heißt Each One Teach One. Und das ist so das Grundfundament von kommunistischen, gesellschaftlichen Beisammenleben. Wir müssen die Fähigkeiten, die wir haben, teilen. Wir dürfen sie nicht verstecken, wir dürfen sie nicht irgendwie gatekeepen, sondern wir müssen mit dem, wovon wir überzeugt sind, so umgehen, dass sie am besten von jedem verstanden werden können und dass die Leute, die in unserem Lager sind, verstehen, dass wir es nicht böse meinen mit dem, was wir da zum Ausdruck bringen. Und wenn wir das tun, wenn wir da solidarisch sind, dann haben wir eine Chance, dass die Leute sich auch der Kritik öffnen. Weil Kritik ist nichts Schlechtes. Es wird nur bedauerlicherweise so empfunden.
Ja. Es ist das, ich glaube, eine fundamentale, grundsätzliche Sache muss man auch noch mal voraussetzen, nämlich, dass man wissen muss, dass Menschen Veränderungen scheiße finden. Alle.
Ja.
Die grundsätzliche Haltung bei Veränderungen ist, nee, ich will, dass es alles so bleibt, wie es ist. Das ist bei einigen ausgeprägter als bei anderen und kann halt automatisch zu Beißreflexen führen. Ne? Also so, hey, nee, ich möchte das jetzt nicht. Und das ist etwas, dass ich nicht, also dass man vielleicht als Grundlage nehmen sollte, warum gewisse Dinge nicht durchkommen oder nicht durchkommen könnten. Aber ansonsten,
guck mal, wenn wir bei diesem BGE-Beispiel bleiben, ne? So, wir nehmen jetzt zwei Aussagen von uns. So, das ist jetzt wirklich fiktiver Fall. Das ist so nicht passiert. Das wird so auch nicht passieren. Ich will es nur deutlich machen. Stellen wir uns vor, wir sprechen beide unabhängig voneinander über bedingungsloses Grundeinkommen. Und dann wird von dir ein 30-Minuten-Clip gefarmt. In
30 Sekunden meinst du?
Ja, 30 Sekunden, genau. Wo gesagt wird, ja, das bedingungslose Grundeinkommen ist das Beste, was uns passieren könnte. Wir müssen dafür kämpfen. Lasst uns die Leute und Parteien wählen, die dafür einstehen. Es macht unser aller Leben besser. Ende. So, und dann wird von mir ein Clip gemacht, wo ich sage, ja, nee, also Armut ist dann immer noch ein Verwaltungsfall, ne? Es wird nicht akzeptiert, dass das Resultat der Ausbeutung ist, die halt systemisch bedingt ist. Und mit einem bedingungslosen Grundeinkommen würden wir etwas moralisieren und verwaltungspraktisch adressieren, anstatt es ökonomisch aufzuheben. Und deswegen werde ich nicht hier für ein BGE einstehen. So, Ende des Clips. Und dann schicken sich die jeweiligen Zuschauergruppen, schicken sich dann die Clips wie wild hin und her und dann heißt es, guck mal, der ist dafür, der ist nein, nicht der ist dafür, der ist dagegen. Die Betrachtungsebenen sind andere. Ich bin nicht gegen ein bedingungsloses Grundeinkommen. Es wäre eine Verbesserung für alle, die davon profitieren würden. Für alle. Wenn eine Partei gewählt werden würde, die dann auch konsequent ein vernünftig umgesetztes bedingungsloses Grundeinkommen einführt, da bin ich doch der Letzte, der sagt, nee, also das ist jetzt, also dagegen werde ich notfalls mit Waffengewalt kämpfen. Seid ihr bescheuert oder was? Ja. Es geht um die Ebene.
Grundsätzlich ist hier der Ansatz Versöhnung. Ne, der Ansatz ist einfach Versöhnung. Und wenn man den mit einem guten Willen in so eine Sache reingeht, dann gibt's gar keinen Zweifel daran, dass der Ansatz immer Versöhnung sein sollte. Wenn man das nicht tut, weil man einen.
Ja, auch beim aktuellen Fall, ne? Wir müssen das jetzt gar nicht ansprechen. Ich will es auch gar nicht ansprechen. Ich habe dir vor einem Dreivierteljahr gesagt, weißt du was, für mich ist das Ding raus. Ich vertraue dir und ich bin da raus und das mache ich auch, das bin ich auch. Da kannst du meinen Worten.
Das weiß ich auch. Wir haben ja, nochmal, das sind Dinge, das habe ich vorhin gemeint, das sind im Hintergrund passierende Dinge, no one fucking knows. Aber es ist halt so.
Und ich bin auch für den Versöhnungsansatz. Ich bin niemand, der da jetzt sehr viel Zeit oder Muße in andere Leute investiert und sich denkt, okay, ich mache jetzt meinen Auftritt abhängig von den anderen. Mir sind all die Seitenhiebe und Dinge, die dann in der Zwischenzeit passiert sind, egal, mir geht's da einfach um meinen eigenen Rücken, Alter. So, wir haben uns in einem langen Gespräch von einem Dreivierteljahr so beide gerade gemacht, was das angeht. Wir haben nochmal unsere Standpunkte klar gemacht und ausgetauscht und festgestellt, was das angeht, sind wir komplett auf einer Linie. Das ist das, was für mich zählt. Alles andere ist mir egal und dann vertraue ich einfach in meine Freunde. So, und Stay ist mein Freund. Wenn der mir was sagt und seinen Rücken gerade macht und wenn ich ihm was sage und meinen Rücken gerade mache, dann konnten wir uns da das letzte Jahrzehnt sehr gut aufeinander verlassen. Und da werde ich nichts dran ändern. Und wenn der mir sagt, ey, trust me, I got this, dann truste ich und dann guttet der das. Ob er das mitkriegt oder nicht, spielt dabei gar keine Rolle.
Ja, also ich weiß nicht, das klingt immer so abgedroschen, dass man dann sagen sollte, ja, seid nett zueinander, aber ich wünschte, es wären mal ein bisschen mehr Leute so. Und das kommt von mir, Alter. Ich bin wahrscheinlich einer der Leute, die mit Schimpfwörtern um sich werfen, aber im Zusammenhang mit seinen eigenen Leuten halt eben das eben vermeidet, ne, was man auch wahrnehmen sollte. Das ist halt, manchmal ist es auch ein bisschen traurig, ne, dass wir an so einem Punkt sind. Aber vielleicht ist es auch gar nicht traurig, vielleicht ist es ja hoffnungsvoll, weil das zeigt ja nur, dass die Leute sich immer wieder versuchen, aktiv reflektierend mit anderen Punkten auseinanderzusetzen. Vielleicht bewerte ich das ja auch falsch. Ich dachte, die letzte Folge und die aktuellen Ereignisse sind auf jeden Fall ein gutes Beispiel oder so eine gute Gelegenheit, nochmal den Versöhnungsaspekt in den Vordergrund zu setzen, weil mir auch vermehrt Dinge auffallen von einzelnen Personen, die dann halt sagen, ja, aber jetzt werden die sich mal richtig schön. Leute, was glaubt ihr, was wir hier machen, Alter? Wir machen hier gar nichts gegeneinander. Wir sitzen hier nicht im Podcast, um gegeneinander zu agieren. Keiner ist hier, keiner geht in diese Aufnahme rein und sagt jetzt zeige ich denen auch mal, dass ich recht habe.
Ich zeige euch mal den Maßstab, was passieren müsste, damit ich gegen Stay vorgehe. In der Öffentlichkeit. er müsste sich literally einer faschistischen, diktatorischen, militanten Organisation anschließen und in einem Hugo Boss-Anzug Reden schwingen in Nürnberg. Dann würde ich anfangen, darüber nachzudenken.
In einem schnittigen Hugo-Boss-Anzug übrigens.
Dann würde ich anfangen, darüber nachzudenken. Alles andere passiert hinter den Kulissen, wenn überhaupt. Weil ich muss auch nicht alles ansprechen, was mir nicht passt. So, weil das, was mir nicht passt, passt mir nicht aufgrund meines Blickwinkels, aufgrund meines Standpunktes. Und je mehr ich mich dann zurücklehne und drüber nachdenke, desto mehr realisiere ich, okay, I see the approach. Und wisst ihr was? Ich war am gleichen. Ich war da auch schon. Who the fuck cares, Alter? Wirklich, who the fuck cares? Vor einem, weiß ich nicht, wie lange das mittlerweile her ist, wahrscheinlich auch so ein halbes Jahr, als dieses Robert-Mark-Lehmann-Quarkbällchen-Gedöns war, Alter.
Quarkbällchen-Gate.
Das war für 2 Wochen lang das größte Thema. Digga, von allen Ecken und Enden sind die Leute hergekrochen gekommen und haben da rum sich geschlagen. Und mein Umgang damit war, wisst ihr was, ich mache jetzt ein Ding, da bin ich inhaltlich und sachlich, roll das auf und dann ist das Ding für mich zu. So, hat das irgendwas verändert? Nö, hat's nicht.
Na, nee, gar
Juckt
nicht.
Juckt jetzt noch irgendein Schwanz? Nö, tut's nicht.
Niemand.
Also,
niemand.
Who the fuck cares?
Ja, es ist wirklich so. Willkommen im Internet, Alter. Morgen ist alles vergessen, Alter. Es ist auch ein bisschen traurig tatsächlich, weil das so eine Konsequenzlosigkeit bedeutet. In vielen Fällen, in denen Konsequenzen relevant sind. Aber es ist auch tatsächlich wahr. Es ist einfach die Welt. Es ist die Welt, die wir leben. Nächste Woche sitzt irgendwer anders im Wald und macht ein Statement-Video, dass er sich für den oder den Sachen nicht mehr einsetzen kann. Oder nächste Woche kommt dann irgendwie, es ist immer wer anders. Aber es sind vor allen Dingen auch immer Leute, die danach gieren und danach geiern und sich dann darauf freuen, dass das nächste Ding passiert. Und das ist so, ja, okay, machen wir es jetzt so. Wir hatten das, also das kann man ja auf Shitstorms und alles Mögliche auch übertragen, ne? Jeder ist mal dran.
Ja.
So, jeder ist mal dran, jeder kassiert mal eine und wichtig ist, dass man für sich selber die Möglichkeit findet, zu reflektieren und Entscheidungen in Frage zu stellen, seine eigenen und auszuwerten und dass man Leute, wie ich beispielsweise Karl oder Karl beispielsweise mich, um sich rum hat, die nicht Ja sagen und Amen, sondern die Ja sagen, wenn sie dahinter stehen und Nein sagen, wenn sie es nicht tun und dann halt einfach einen Reflexionsansatz bieten, den man von außen viel besser verfolgen kann.
Ich hab's, einen Umgang mit Kritik, der mir sehr weitergeholfen hat. Ich sag nicht, dass das Best Practice gewesen ist oder so, oder dass ich ein unantastbarer Gott bin oder so. Hm. Aber gibt Genossen, die haben so eine Internetplattform, die nennt sich 99:1. Und die sind, also,
oh, ja,
die sind links, ne? Also, das sind.
Die haben, 99:1 hat, glaube ich, auch so einen Bericht aus, oh, was war denn das? Gaza?
Ja, die machen viel zu geopolitischen Dingen, das sind sackstabile Atzen, Alter, wirklich. Und die haben vor, jetzt lass mich auch nicht lügen, ist auch wieder Wochen, Monate her, gab's ein Video, gegen mich. So 2,5 Stunden Manifest gegen mich. Und
gegen
dich? Ja, ja, ja. Was? Pass auf, hör mir zu. Und ich habe das mir angeguckt und ich dachte, ist halt kompletter Quatsch, ne? Von vorne bis hinten ist das Quatsch. Aber anstatt dann zu sagen, okay, wisst ihr was, da gehe ich jetzt mit allem vor, was ich habe, so, ich nehme jetzt meine gesamte Reichweite und schieß gegen die Genossen, habe ich mir überlegt, okay, was ist denn da dran? Ne? Wie kommt man denn da drauf, dass man das denkt? Ne? Und dann habe ich es verstanden, auch wenn das jetzt so nicht in der Form geäußert worden ist, habe ich da selber für mich was rausziehen können, um dann den nächsten Schritt in meiner Entwicklung anzutreten. So für mich, mit dem ich zufrieden bin, der mir da geholfen hat. Was bringt es mir denn, gegen irgendwelche Leute vorzugehen, von denen ich weiß, dass wir am Ende des Tages das Gleiche wollen?
Ja, ja.
Es bringt mir fucking gar nichts.
Ja.
Was bringt es mir, wenn ich krieg am Tag irgendwie 100, 200, 300, 400 TikTok-Kommentare, dass ich was gegen markant machen soll? So.
Digga.
Okay.
Also die Leute haben ja einfach.
Ja, können wir
Leute,
machen.
Also was?
Markant ist seit einem Jahr politisiert. Wollt ihr mal Aufnahmen von mir hören, als ich ein Jahr politisiert gewesen bin? Also ich will das nicht.
Du sagst es sehr gut. Es ist wichtig ist, dass du und ich das einschätzen, weil wir entsprechend das Wiedergabe-Echo haben. Ne? Also wir können durch eine Reproduktion von Dingen halt extrem viel Reichweite auf etwas lenken. Also es ist Wenn du es sagst und wenn ich es sage, dann ist halt, so, das ist schon sehr, sehr groß, ne? Das hat unweigerlich gigantische Auswirkungen. In diesem Fall ist es wichtig, dass wir das auch raffen. Und wir raffen das, glaube ich, dass wir uns dann halt auch entsprechend zurückhalten, selbst wenn irgendjemand kommt und unseren Podcast hört zum Beispiel und danach sagt, dass irgendwas scheiße ist. Und ey, Bruder, wenn der trotzdem in dieselbe Richtung läuft wie ich, dann soll er das doch machen. Das ist mir doch scheißegal. Das interessiert mich doch nicht. Ich wünschte, das würde noch mehr passieren. Und ich wünschte auch, die Leute würden aufhören. Es würde es halt einfacher machen, wenn die Leute mit sowas aufhören würden. Aber da hängt auch viel Reichweite und Klicks und Geld hinter, ne? Also es ist oft auch...
Ja, voll, Alter. Das ist oft der Mechanismus,
der dann eher das Problem ist. Und ich würde sagen, das ist dann schwierig, ne?
Ich wünsche mir nur für meine Jungs und Mädels da draußen, ist da, die so ein bisschen Acht geben auf das, was ich sage, oder die da so ein bisschen, für die das, was ich sage, Gewicht hat, ne? Aus welchen Gründen auch immer. Manchmal verstehe ich es selber nicht. Aber für all die Leute, die das hören, was ich sage, und sich denken, ey, guck mal, das ist ganz vernünftig, und da orientiere ich mich auch selber ein bisschen dran. Versucht, wenn ihr in diesem Internetkosmos unterwegs seid, das zu tun, was ich seit sehr langer Zeit mache. Wenn ihr feststellt, dass es Leute gibt, die euch nur ragebaiten, wo ihr kein gutes Gefühl bekommt, wenn ihr das guckt, wo ihr die ganze Zeit nur euch empört über das, was da gesagt wird, dann realisiert, dass das genau die Absicht ist dieser Leute. Die sitzen da, und ob bewusst oder nicht, spielt gar keine Rolle, aber die kreieren in ihrem Dasein nichts anderes als Ragebait, weil die so ihr Geld verdienen. Die polarisieren, die hauen auf die Kacke, die bedienen Drama, die schaffen Drama, und die tun alles dafür, dass das auch in Zukunft ausgeschlachtet werden kann. Wenn ihr das seht und feststellt bei euch selbst, dann hört auf, das zu konsumieren. Hört auf, das zu gucken. Hört auf, euch darüber aufzuregen, weil es wird euch in eurem Denken keinen Zentimeter weiterbringen. Null.
Gut, ich denke, auf diesen Nenner können wir uns jetzt einfach mal zu Ende quasseln. Ich würde die Folge Versöhnung nennen. Ich glaube, das ist ein guter...
Dann können die Leute draufklicken und sich denken, okay, wir beide haben uns versöhnt, aber es ist halt gar nicht nötig, dass wir uns wegen irgendwas versöhnen, Alter. Aber Versöhnung sollte...
Dann nenne ich es die Versöhnung.
Die Versöhnung, ja, die Versöhnung. Das glaube ich ganz
dann
gut.
Dann ist besser, ne? Die Versöhnung.
Versöhnung ist notwendig, um sich weiterzuentwickeln. Und das Ego rausnehmen, weißt du, das ist auch wichtig, Alter. Das eigene beschissene Ego mal rausnehmen. Und mir fällt das sehr schwer.
Klar, natürlich. Wir haben ja riesige Egos.
Ein Riesenego habe.
Wegen Streaming und so.
Das rauszunehmen und sich das mal anzuschauen, ist deswegen an der vielleicht auch öffentlich mal hier im Podcast vielen herzlichen Dank an 99:1 und an die Leute, die da mitgearbeitet haben, für das Kritikvideo, auch wenn es mir im Detail jetzt wahrscheinlich in der Vollständigkeit nicht weitergeholfen hat oder ich da keine großen Erkenntnisse ziehen konnte, weil sich zum Standpunkt dieses Videos bereits einige Dinge bei mir geändert haben, möchte ich doch sagen, dass es mir in meiner Entwicklung geholfen hat, dass Kritik, wenn sie solidarisch zum Ausdruck gebracht wird, auch eigentlich als das empfunden werden sollte, was sie ist, nämlich sehr nützlich, und dass wir uns vielleicht auch mal öffnen sollten, eine andere Perspektive, einen anderen Standpunkt zu verstehen, anstatt ihn direkt initial zu verurteilen.
Ja, das war's. Mehr habe ich nicht hinzuzufügen. Tschüss!